Vor eineinhalb Jahren sind mein Mann, der Paddy, und ich in Uganda gewesen und haben dort unter anderem einen Einsatz gemacht. Und ich kann euch erzählen, ich habe mich dort wirklich mega fest ins Zeug gelegt. Wir sind am Morgen früh aufgestanden, ich habe stille Zeit gemacht. Nachher habe ich mitgemacht beim Kinderprogramm. Ich habe mitpredigt, ich habe Kleingruppen geleitet. Ich bin mitgegangen mit den Teams von Haus zu Haus, habe gebetet für die Leute, habe mit ihnen über Jesus geredet und so. Abends sind wir da müde ins Bett bzw. ins Zelt gefallen. Und nach ein paar Tagen sagt ein einheimischer Missionar zu mir, und er kennt die westliche Kultur sehr gut, und wir haben ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm gehabt, sagt er zu mir: Esti, weißt du eigentlich, dass du für die einheimischen Leute eine lazy wife bist? Also eine faule Ehefrau. Ich habe ihn entrüstet angeschaut und dachte, nein, ich mache ja mega viel. Und dann sagt er: Ja, dein Mann, der Paddy, der will die Wäsche machen für sich selber und für dich. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wir waren wirklich in der Pampa in Uganda. Es hatte kein fließendes Wasser und schon gar keine Wäschmaschine. Und wenn ihr schon mal von Hand gewaschen habt, dann wisst ihr, dass es ein rechter Kraftakt ist. Und ich bin mega froh, dass der Paddy das macht. Und abgesehen davon ist das bei uns zu Hause, ist das sein Job, dass er die Wäsche macht und ich dafür lieber kochen. Beim Putzen tun wir beide ein bisschen Sauröpfel beißen. Aber für mich war das wie überhaupt nichts, wo ich mir Gedanken gemacht habe vorher. Und in dem Moment ist mir wirklich bewusst worden, hey, was eine fleissige Frau ist, ist von Kultur zu Kultur sehr etwas Unterschiedliches. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mega fleissig dort und es ist komplett anders aufgenommen worden. Und gleichzeitig ist mir aber auch klar geworden, dass ganz vieles, wo wir das Gefühl haben, ist doch eigentlich ein christliches Rollenbild. Oder unsere Kultur ist ja vom Christentum geprägt. Das haben die Leute sogar da ja auch. Und was wir das Gefühl haben, was christlich ist, ist sehr häufig eher kulturell geprägt als biblisch. Und darum möchte ich gerne heute Morgen mit euch ein bisschen einen Taucher in die Bibel machen und wirklich mal schauen, aber was genau ist denn überhaupt biblisch Mann-Frau? Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Und mir ist wichtig, ich möchte heute Morgen nicht Klischees bedienen, so wie wir es vorher gesehen haben. Ich glaube, wir kennen alle die Stereotypen, die Kinder vorher alle auch schon aufgezählt haben. Eben Frauen können zum Beispiel schlecht einparken, Männer können mega gut Auto fahren. Frauen sind dafür die kreativ Begabten und die Männer sind die technisch Begabten und logisch können denken. Und ich glaube, wir kennen alle Leute, die das absolut zutrifft, aber wir kennen alle ganz bestimmt auch Leute, die es nicht zutrifft. Und oh Wunder, Frauen können sehr unterschiedlich begabt sein, Männer können sehr unterschiedlich begabt sein. Und gleich glaube ich, dass sich Gott sehr wohl etwas dabei gedacht hat, zwei verschiedene Arten von Menschen zu schaffen, die sich ergänzen, die zueinander passen. Und gleichzeitig muss uns aber auch bewusst sein, dass unsere Idee von wie ein Mann ist oder wie eine Frau ist oder wie die beiden zueinander stehen, schon sehr früh verfälscht worden ist durch den Sündenfall. Also eigentlich so der Idealzustand von Gott, über den lesen wir eigentlich nur ganz, ganz kurz in der Bibel etwas in dem Schöpfungsbericht, den Noemi gerade vorher vorgelesen hat. Also steht dort, dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Also wir sehen, die Frau ist von einer Rippe geschaffen worden. Das finde ich immer so ein bisschen, es klingt, als hätte man einfach ein kleines Teil genommen vom Adam und das ist dann halt jetzt die Frau so ein bisschen etwas Minderwertiges. Und das Wort für Rippe heisst aber im Hebräischen auch Seite. Und das finde ich ein mega schönes, ein sehr poetisches Bild. Also der Mensch ist zweiteilt worden in zwei Teile, die zueinander passen, die sich ergänzen. Also die Frau ist als Ebenbürtiges und Ebenwürdiges gegenüber geschaffen worden für einen Mann. Was ich übrigens auch spannend finde, wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut gewesen. Als er die Schöpfung gemacht hat, ist bei allem, hat er gesagt, es war gut gewesen. Was war das Einzige, was Gott vor dem Sündenfall gesagt hat, was nicht gut ist? Er hat gesagt, es ist... Entschuldigung? Sag. Genau, dass der Mann allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also Mann und Frau sind zur perfekten Gemeinschaft geschaffen worden, zum göttlichen Miteinander. Und beide zusammen in der Gemeinschaft widerspiegeln die Herrlichkeit von Gott. Und es ist eine Harmonie, es ist ein Füreinander. Aber nachher mit dem Sündenfall ändert sich plötzlich alles. Ich könnte die ganze Geschichte gerne selber mal noch nachlesen, wenn sich genauer Wunder nimmt. Aber nachher, wo Adam und Eva haben das Paradies verlassen Und Gott die Strafe ausspricht über ihn oder quasi Konsequenzen mitteilt. Ihr kennt da die älteren sind, manchmal muss man die Konsequenzen zuerst mitteilen. Sagt Gott zu der Eva, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und was Gott da sagt, ist nicht eine Anordnung oder ein Befehl. So ist es ab jetzt. Das ist jetzt die göttliche Ordnung. Sondern was er erzählt, ist eine Prophezeiung, ist eine Konsequenz von dem Sündenfall gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns so ein bisschen die letzten paar hundert oder tausend Jahre anschauen, dann ist es ziemlich eingetroffen, oder? Also, du wirst dich nach deinem Mann sehen, eine Sehnsucht von der Frau. Und jetzt kann vielleicht gleich im Moment schnell in Klischee fallen rein. Aber auf was zielen ganz viele Liebesfilme ab? Oder Kitsch-Roman oder Taylor Swift ihre Songs? Es geht häufig so ein bisschen um die Sehnsucht, die, die Frauen offenbar haben nach einem Gegenüber, nach einem Mann, den sie sieht, nach der Liebe von einem Mann. Und die Werbung zielt extrem fest auf die Sehnsucht der Frau ab. Also es ist wirklich sehr, sehr fest auf die Frau abzielen, meistens, wenn es um so Liebesfilm, Liebeswerbung, was auch immer geht. Und der Werber hat mir mal gesagt, glauben Sie mir, es gibt nichts, was nicht funktioniert, was die Werbung tut. Also sie wissen genau, das funktioniert bei den Frauen offenbar. Also es gibt da irgendeine Sehnsucht. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen. Und auf der anderen Seite haben wir den Mann. Er wird über dich herrschen. Und wenn wir so die letzten paar tausend Jahre anschauen, wie viele Herrscherinnen haben wir da gehabt? Also wir kommen da spontan Kleopatra in Sinn, Angela Merkel, Theresa May, Queen Victoria, sind ein paar, vielleicht eine Handvoll, ein bisschen mehr. Aber wir können uns darauf einigen, es waren recht wenig Herrscherinnen gewesen. Und die Machtpositionen sind vor allem von den Männern eingenommen worden auf der Welt. Also irgendetwas im Mann ist das Bedürfnis oder ein Wunsch nach Dominanz. Und auch die Ehe selber, die ja eigentlich als Gegenüber geschaffen wurde, oder als ebenbürtiges Gegenüber geschaffen worden ist von Gott, die Ehe selber war extrem ein grosses Machtverhältnis, auch gesetzlich sehr lange. Also bis in den 70er Jahren konnte eine Frau nicht einen Job annehmen, ohne die Unterschrift von ihrem Mann. Sie konnte kein Bankkonto eröffnen. Und auch sogar, wenn ein Mann sie sexuell missbraucht hat in der Ehe, war es nicht strafbar. Also es ist noch nicht so lange, dass man rechtlich die Frau eigentlich gleichgestellt hat. Und es ist auch nicht so, dass das heute plötzlich kein Problem ist, weil es rechtlich plötzlich geklärt ist. Also wenn ihr die Nachrichten anschaut, dann wisst ihr, es ist ein grosses Problem auch in der Schweiz, dass viele Männer ihre Frauen umbringen. Also es gibt eine Statistik, die sagt, alle zwei Wochen hat es einen Mann, der seine Freundin oder Frau umbringt. Also das ist ein Problem, das wir haben in der Schweiz, dass da irgendwie die Männer ein ungesundes Herrschbedürfnis haben über die Frau. Er wird über dich herrschen. Also seit dem Sündenfall sehen wir, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, es war plötzlich kein Füreinander mehr, sondern es war ein Gegeneinander gewesen. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, es war nicht so vorgesehen von Gott. Er hat uns durch göttliche Gemeinschaft geschaffen. Und ich glaube, heute kommt aber eine weitere Komponente dazu. Es ist nicht nur ein Kampf von den Geschlechtern, sondern es ist ein Kampf gegen Geschlechter geworden. Und da gibt es jetzt zwei Extreme. Man kann sagen, entweder hey, das Geschlecht ist komplett ein soziales Konstrukt und wir sind bestenfalls vielleicht so ein bisschen äusserlich unterschiedlich, aber alles andere kannst du eigentlich aussuchen. Es gibt wie nichts, was uns unterscheidet. Oder man kann ins andere Extrem fallen und ich glaube, wir Christen tendieren manchmal ein bisschen zu dem, dass wir unsere Klischees und Stereotypen verrennen, weil es eine gewisse Sicherheit gibt. Also Männer müssen machohaft und stark sein. Sie müssen sich für Sport interessieren, für Autos und bitte aber nicht zu viel Gefühl zeigen. Und Frauen bitte sind zierlich und schön, aber auch noch ein bisschen mütterlich und musisch begabt sind am besten auch, weil das könnt ihr doch so gut. Und ich glaube, man kann sich auch sehr häufig hinter solchen Stereotypen verstecken. Also gerade ein Vater beispielsweise, der Mühe hat, seinem Kind seine Liebe zu zeigen, ja, ich bin halt ein Mann, wir Männer haben halt ein bisschen Schwierigkeiten, das so auszudrücken. Umgekehrt als Frau auch. Ja, gell, wir Frauen haben ja hauptsächlich schön zu sein. Weißt, das kann ich halt nicht so gut. Und dass man sich dann gar nicht richtig reingibt in die Sachen. Und ich glaube aber, die Wahrheit ist nuancierter. Und wenn wir in die Bibel schauen, präsentiert uns Gott auch mehr als zwei Rollen oder mehr als zwei Schablonen, wo er einfach über alle Menschen drüber gestülpet hat, mit ein bisschen verschiedenen Ausprägungen. Ich fände das recht eine lieblose Vorstellung, wenn wir Frauen eigentlich alle so grundsätzlich die gleichen Eigenschaften hätten. Vielleicht noch mit ein, zwei Special Features, aber grundsätzlich sind wir gleich. Und ich glaube, Gottes Kreativität ist grösser als das. Aber was heisst denn, eine biblische Frau oder ein biblischer Mann zu sein? In den USA gibt es eine Bewegung von den Tradwives. Ich weiß nicht, ob ihr schon von dem gehört habt. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, geht dort mal schauen. Es ist ein spannendes Universum, dort reinzugehen. Ich habe euch hier eine mitgebracht. Das sind junge Mütter, die sich gerne auf Social Media zeigen, wie sie zum Beispiel das Essen für ihre Kinder von Grund auf selber kochen, was etwas super Tolles ist. Wo das Gemüse und Früchte am besten aus dem eigenen Garten kommen. Ihre Kinder haben selber geneigte Sachen an. Und sie selber sieht dabei aber auch immer mega schön frisiert und geschminkt aus und hat noch so schicke 50er-Jahre-Kleidchen an. Und wenn ich das anschaue, habe ich einerseits grosse Bewunderung für die Frau und andererseits fühle ich mich gerade gestresst. Und verstehe mich richtig, ich habe absolut nichts dagegen, wenn jemand findet, das ist meine Erfüllung und das ist so meine grosse Aufgabe und dort gehe ich voll auf. Ich finde das mega schön. Aber ich habe Mühe damit, wenn mir suggeriert wird, das ist deine einzige Aufgabe als Frau. Und von mir wissen sie sogar zu Afrika, dass ich nicht so häuslich begabt bin. Also ich habe mega Mühe mit dieser alleinigen Rolle. Und zu dem Stressfaktor hatte ich sehr lange auch gehabt, wenn ich die Frau oder über die Frau gelesen habe von der Sprüche 31. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist schon vielen Frauen schon um die Ohren geschlagen worden, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach so eine wahnsinnig fleissige Frau. Also steht da die tüchtige Frau. Und sie, man lesen über sie, sie steht am Morgen früh auf. Sie webt ihren eigenen Stoff. Sie tut Kleider für ihre ganze Familie ein, also ein bisschen ähnlich wie die Tradwives. Also sie ist eine Hausfrau, sie ist eine Mutter. Es steht aber auch, dass sie ihre Angestellten unterweist, was sie machen müssen. Also sie war auch eine Arbeitgeberin. Es steht aber auch, dass sie Felder bewirtschaftet und mit Gewinn verkauft. Also sie war auch eine Businessfrau. Und dann sorgt sie aber nicht nur für ihre eigene Familie, sondern auch noch für die Armen. Also sie ist eine Wohltäterin. Und dann hat sie natürlich noch einen Mann, der extrem wichtig ist in der Stadt und der auch noch extrem geachtet wird von allen. Und ich habe das lange gelesen und habe mich sofort unter Druck gesetzt gefühlt und dachte, wow, okay, Gott, also so muss ich sein, dass ich bei dir Anerkennung finde. So muss ich sein, dass du über mich würdest sagen, du bist eine fleissige Frau. Und vielleicht ist es der eine oder andere Frau auch schon so gegangen, die über die Sprüche 31 gestolpert ist und denkt, hey, das erschlägt mich fast. Und ich muss sagen, seit ein paar Jahren bin ich ein bisschen versöhnter mit ihr, weil ich angefangen haben, die Sprüche 31 anders zu lesen, anders zu verstehen. Ich glaube nicht, dass Gott uns erdrücken mit dieser Frau und sagen, hey, schau mal, so bist du noch nie. Sondern ich glaube, dass er uns aufzeigen wollte, was wir können sein. Dass es etwas Bestärkendes gemeint war, oder als etwas Bestärkendes gemeint war. Dass er sagen kann, hey, schau, du kannst im Fall eine Mutter sein und völlig aufgehen darin, für deine Kinder sorgen, aber du kannst im Fall auch Geschäft machen. Du bist fähig, zum Geschäft machen. Du bist fähig, um eine gute Ehefrau zu sein, aber du bist auch fähig, um für andere Leute zu schauen. Und das finde ich sehr viel eine liebevollere Art und Weise, die Sprüche anzuschauen. Und wenn wir die Bibel ein bisschen durchgehen, dann sehen wir auch, Gott hat offenbar sich ein bisschen Verschiedenes gedacht für uns Frauen. Also die Frauen, die er gebraucht hat, waren sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und ich finde es sehr ermutigend, dass er nicht einfach nur eine Art von Frau mit einer Aufgabe gebraucht hat. Und ich habe auch hier eine Auswahl mitgebracht. Ich fokussiere mich jetzt kurz ein bisschen auf die Frauen, weil ich das Gefühl habe, wir sind ein bisschen mehr eingeschränkt worden in dem, was wir dürfen sein. Also die Frauen aus der Bibel haben wir einerseits eine Maria, eine liebende Mutter. Wir haben eine Priscilla, eine Gemeindeleiterin. Wir haben eine Hanna, die Prophetin war. Die Esther, die wir heute sagen würden, sie hat diplomatische Fähigkeiten gehabt. Die Miriam, die Lobpreis angeleitet hat. Wir haben den Jael, der Kriegerin war. Und im gleichen Kapitel haben wir eine Deborah, die Richterin war. Und die Richterin Dotsmal hat nichts anderes geheissen, als einerseits Prophetin zu sein, aber auch Kriegsherrin zu sein. Und das finde ich mega erstaunlich, auch wie Gott über der Deborah zum Beispiel ausgesprochen hat, ich möchte den Sieg von diesem Ort möchte ich einer Frau schenken. Und also ich finde, es tut mir mega gut zu sehen, wow Gott, du hast wie ganz viel Verschiedenes für uns Frauen parat. Und auch wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Deborah sei gegen so ein Mannsweib gsi, wo halt einfach nur noch in der Armee Platz gefunden hat. Es steht auch über sie, sie ist verheiratet gsi. Und ich habe dann so über den Satz drüber gelesen und dann im Moment gedacht, hey krass, wie muss auch ihr Mann gsi sein? Und wie muss ihre Ehe gsi sein, dass sie befähigt gsi ist, um so eine Rolle einzunehmen, um sich so zu brauchen von Gott? Auf der anderen Seite haben wir einen David. Und das ist jetzt nicht der mächtige Krieger auf dieser Seite, sondern der kleine Bub, der einer der wichtigsten Männer vom Alten Testament war. Und David war ein musisch begabter Mann. Er hat Psalmen geschrieben, also war ein Poet. Er hat mega gerne Harfe gespielt. Und dort, wo er Gott eigentlich das erste Mal gebraucht hat, um einen ruhmreichen Sieg zu erkämpfen, war er ein kleiner Bub. Oder einmal noch kein strammer Mann. Also wir lesen über ihn, er hätte nicht mal laufen können in einer Ritterrüstung oder in einer Rüstung, weil es einfach zu schwer war. Und der präsentiert uns Gott als Mann nach dem Herzen von ihm. Und wir haben auch einen Mose, der gestottert hat, oder wir haben einen Paulus, der selber sagt über sich oder einmal antönt, dass er wahrscheinlich in Person nicht ganz so charismatisch war, wie wenn er schreibt. Und ich finde es extrem spannend, dass uns Gott so die Männer als Vorbilder auch gibt, die nicht einfach nur dem machohaften Mannsbild entsprochen haben. Also über David heisst es zum Beispiel auch sehr häufig, wie fest dass er gebrüllt hat, dass er richtig hat können trauern. Auch in den Armen von seinem besten Freund zum Beispiel. Ich glaube gleich, dass es ein paar Eigenschaften gibt, die wir aus der Bibel entnehmen können, wo wir uns dürfen, das Herz nehmen, das Gott uns dazu berufen hat, als Mann oder als Frau. Wo ich aber euch schon sagen kann, im Voraus, es entspricht nicht einem Stereotyp. Also ich glaube, Gott hat dort ein bisschen anders für uns gedacht. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, wenn du ein Mann bist, darfst du keine weiblichen Eigenschaften haben oder umgekehrt, weil wir haben ja alle, beide Seiten ein Stück weit in uns innen. Aber ich glaube, dass wir dort etwas entdecken können, wo Gott noch Potenzial in uns hineingelegt hat, wo wir vielleicht noch nicht ganz so ausgeschöpft haben. Und ich kann euch schon mal spoilern, die Eigenschaften sind nicht wahnsinnig stereotypisch, sie sind auch nicht selbstverständlich bei den meisten von uns. Und ich glaube, es sind aber auch Eigenschaften, die sogar sehr häufig angefochten sind. Wenn ich hier jetzt mal Mann und Frau nach den typischen Farben angeordnet. Fangen wir mal beim Mann an. Beim Mann lesen wir im Schöpfungsbericht, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Also die Ablösung ist da sehr fest dem Mann zugeschrieben. Und ich glaube, was damit gesagt wird, ist unter anderem, dass die Ablösung soll Sicherheit schaffen. Also der Mann kommt da in Verantwortung für Sicherheit und Stabilität in der Familie. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass das einem Mann so explizit gesagt wird, weil wenn wir so ein bisschen Gesellschaft schauen, und vor allem jetzt bei den südlichen Gesellschaften zum Beispiel, sehen wir, hat ganz viele Männer, die Mühe haben, sich so ein bisschen von ihrer Mama abzulösen und aufzuziehen. Auch mit 30, 40 ist zum Beispiel in Italien das Problem, dass viele Männer einfach immer noch daheim bleiben und keine neue Familie gründen. Und ich glaube, es braucht die Ablösung, um wirklich ganz eine neue Einheit zu schaffen. Und in einer Gesellschaft, in der wir jetzt sind, wo viele Eltern so die besten Freunde von ihren Kindern sein wollen, ist es mega schwierig für Kinder zu rebellieren oder zum sich abgrenzen, weil es gibt ja nichts, um dagegen zu rebellieren. Aber ich glaube, das ist ein Auftrag, den Gott den Mann gegeben hat, um Stabilität zu geben, um Sicherheit zu geben in der Ehe, auch körperlich. Und zu einer neuen Einheit gehört auch, dass der Mann sich wirklich ganz deren verschreibt, dass er treu ist. Und ich weiss nicht, ob ihr die Statistiken kennt, aber in der Ehe haben mehr Männer Mühe, zum treu zu bleiben als die Frauen. Also die Sicherheit wird vielleicht nicht von ungefähr einem Mann auferlegt, dass er sich das zu Herzen nehmen soll. Und vielleicht auch die Bundestreue, die Gott ja hat, zu widerspiegeln. Etwas Zweites, was wir lesen, ist, wo der Adam der Eva sagt, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Du bist ein Teil von mir. Und was er mit dem eigentlich der Eva sagt, ist, hey, du bist es wert, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Du bist es wert, dass ich etwas Neues anfange. Also er spricht ihre Identität zu. Und ich glaube, das ist eine zweite wichtige Aufgabe vom Mann. Wort von der Identität auszusprechen. Und was ich auch noch sagen möchte, was mir wichtig ist, das ist nicht übrigens nur für die Ehe geltend. Also all das kann man auch ausleben außerhalb der Ehe. Also Wort von der Identität sprechen, am Arbeitsplatz beispielsweise. Bei den Freunden, bei den eigenen Kindern vielleicht. Also gerade auch beim Mann, wo man ja in unserer Gesellschaft häufig sagt, das sind die Wortkargen, hat Gott da irgendetwas reingelegt, wo er sagt, hey, sprecht es aus, redet die Worte von der Identität über eure Familie. Und es ist auch noch erwiesen, dass viele Kinder, die keinen Vater haben, die ohne Vater aufwachsen, was in der heutigen Gesellschaft ja auch nicht selten ist, dass denen das wirklich fehlt in der Identitätsbildung. Also ihr Männer habt eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die Sachen auszusprechen über euren Kind und auch über euren Frauen. Und an dieser Stelle, hey, kennt ihr die Begabungen von euren Frauen? Kennt ihr die Berufung von euren Frauen? Sprecht das aus über ihre. Redet das Leben in sie rein. Und ein weiterer Punkt, wo Gott den Mann auferlegt, sehen wir zum Beispiel im Epheser 5, 23. Dort steht, denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Also was wir sehen, dass Aufgabe da ist Leiterschaft. Also jetzt sind wir doch wieder beim Herrschenden. Ich glaube, die neutestamentliche Leiterschaft meint nicht das Herrschen über die Frau, sondern wie Jesus, der für seine Gemeinde gestorben ist, das ist eine aufopfernde Leiterschaft, eine dienende Leiterschaft. Ich würde das hier noch ergänzen. Dienende Leiterschaft. Und was heisst das genau? Eine dienende Leiterschaft ist beispielsweise, dass man das Gegenüber lässt, sein Potenzial ausschöpfen. Die Veronika Schmidt, eine Autorin, hat es beispielsweise formuliert als jemand in sein, oder die Frau ins Potenzial hineinzulieben von ihr, in die Berufung hineinzulieben. Das finde ich einen mega schönen Ausdruck davon. Und eine Lehrerin von uns in Südafrika hat es so formuliert, dass der Leader of the Family, also der Leiter der Familie zu sein, bedeutet, to be the main lover, also der erste oder der Hauptliebende zu sein. Und ich finde das ein mega schöner Ausdruck oder ein mega schönes Bild für die Männer, die ja eben auch häufig den Ruf haben, die Liebe nicht richtig auszudrücken oder nicht richtig zu zeigen, dass sie explizit den Auftrag bekommen, ihre Familie am meisten zu lieben. Jetzt kommen wir zu der Frau. Die Frau wird in der Bibel mehrmals als Gefäß bezeichnet oder sogar als schwache Gefäß. Und das meint nicht quasi das schwache Gefäß, die kann nichts, sondern das zerbrechliche, etwas, wo man muss Sorge haben dazu. Und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus als erste Aufgabe oder Berufung, aber ich schreibe es jetzt gleich auf. Das Gefäß sein. Was heisst das? Was macht das Gefäß? Das Gefäß schafft eigentlich Raum. Und das kann zum Beispiel sein Raum für Wärme, Raum für Leben. Also gerade wenn wir an die Frau denken, die schaffen Raum für Leben. Raum für Gastfreundschaft beispielsweise. Ich glaube, viele Frauen haben auch die Gabe oder dürfen die auch mehr ausleben, aus einem Haus, aus vier Wänden, das Zuhause zu machen. Und ich stelle mir wirklich vor, so wie eine Spiegelung von Gott, wo der Raum schafft von der Wärme, der Raum von der Annahme, dass wir Frauen dazu berufen sind, das auch mehr auszuleben. Was damit zusammenhängt, wenn wir den Körper der Frau anschauen und was für Fähigkeiten hat, ich tue es mal als Kultivieren bezeichnen. Also der weibliche Körper ist wortwörtlich dafür geschaffen, zum Leben auszutragen, zum Leben herzuwachsen, zum zu empfangen und aus dem wirklich das Potenzial hervorzubringen. Oder etwas am Leben zu erhalten. Und ich finde es auch immer spannend, dass der Mann als Ernährer bezeichnet wird, wenn die Frau eigentlich wirklich die Möglichkeit hat, das Kind zu ernähren. Das finde ich eine wahnsinnig krasse Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und im übertragenen Sinn, das Kultivieren, finde ich auch eine mega schöne Berufung oder Aufgabe für uns Frauen, eben das Potenzial auszuschöpfen, etwas zu tragen und etwas mit Wärme und Geduld auszutragen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns mehr zu Herzen nehmen dürfen. Und dass das ein Parallelen ist, ist übrigens auch nicht zufällig. Also dienende Leiterschaft das Potenzial ausschöpfen, kultivieren, auch das Potenzial auszutragen, einfach auf eine andere Art. Und das Dritte, muss man sich mal vorstellen, dass Eva zu keinem Zeitpunkt allein war. Also sie ist schon in die Gemeinschaft hineingekommen. Das ist vielleicht wie bei einem zweiten oder drittgeborenen Kind, das gar nicht gewusst hat, wie es ist, wenn die Eltern allein für einen da sind. Die Eva ist immer schon in die Gemeinschaft hineingeboren worden. Und das Dritte, was ich aus dem jetzt mitgeben würde, und was wir auch sehen, bei der Eva ist die Hingabe. Also für die Gemeinschaft da zu sein, anderes Leben höher zu achten als das eigene. Und ich glaube, etwas, was wir sehr, sehr gut sehen an dem, ist zum Beispiel junge Mütter. Also ich habe jetzt im Moment eine Freundin, die in der Nacht viermal aufsteht, um mir ein Kind zu stillen. Ich finde, das ist so die absoluteste Hingabe, die es gibt. Wo wir, wenn wir Mütter zuschauen, glaube ich, ganz viel sehen von dem, was ja auch Gottes Hingabe an uns widerspiegelt. Wo ich etwas mega Schönes finde, wo man nicht nur als Mutter ausleben kann. Und wo auch etwas ist, ehrlich gesagt, wo ich viel, viel mehr möchte für mich entdecken. Ich bin nicht von Natur aus ein wahnsinnig hingebungsvoller Mensch und glaube aber auch, dass Gott uns dazu beruft und ich das noch viel mehr möchte ausschöpfen. Also ich glaube, es hat etwas höchst würdevolles, hingebungsvolles Leben. Und zum Schluss möchte ich noch zwei Eigenschaften aufschreiben, die man typischerweise immer dem einen Geschlecht zuschreibt, wo ich aber überzeugt bin davon, dass beide dazu berufen sind. Und das eine ist Stärke. Und da kann man sagen, ja logisch, der Mann ist unbestritten, der Mannenkörper ist mehr so ein bisschen auf Kraft ausgelegt. Das hat auch mit den Hormonen zu tun, dass er besser Muskeln aufbauen kann. Und das wird häufig einfach einem Mann zugeschrieben. Und gerade wenn ich wieder zum Bild von der Mutter komme, ich habe noch nie einen Mann gehört, der bei einer Geburt dabei war und gesagt hat, ja, also, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre er nach 3 Stunden wieder draußen gewesen. Also ich glaube, jeder Mann, der bei einer Geburt dabei war, sagt, wie stark seine Frau war und wie beeindruckt dass er war von dieser Stärke. Und ich glaube, wir beide, also Mann und Frau, sind berufen dazu, Gottes Macht und Stärke zu widerspiegeln in unterschiedlichen Bereichen oder auf unterschiedliche Art und Weise. Und das Zweite, was ich auch gerne möchte, beiden zuschreiben möchte, ist Schönheit. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, nicht nur in unserer Gesellschaft, haben wir das so ein bisschen abdelegiert an die Frauen. Und es hat wie so zwei problematische Punkte an dem. Das eine finde ich, dass Schönheit oder weibliche Schönheit in unserer Gesellschaft extrem sexualisiert ist. Also, dass man als Mädchen das Gefühl bekommt, hey, die Frau, die du hier in der Werbung siehst, das ist weibliche Schönheit. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn junge Frauen finden, hey, das möchte ich nicht, ich möchte nicht eine Frau sein. Wenn das ist, was eine Frau ausmacht, das bin ich nicht. Und ich glaube, es gibt vielfältige Art und Weise, Schönheit zu widerspiegeln. Und ich glaube wirklich, dass wir beide dazu berufen sind, die Schönheit von Gott zu widerspiegeln. Das Zweite ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen der Frau übergestülpt worden, du hast schön zu sein. Und der Mann kann sich gehen, aber die Frau hat bitte nach dem dritten Kind so ausgesehen wie vor dem ersten. Das ist ein wahnsinniger Druck, der auf uns Frauen lastet. Und ich glaube nicht, dass es die Art von Schönheit ist, die die Bibel davon redet. Der Paulus sagt sogar mehrmals explizit, dass sich die Frauen nicht zu fest mit ihren Äußeren befassen sollen, nicht zu fest aufwendige Frisuren machen oder sich übermäßig schön anlegen. Ich glaube, Schönheit kann sehr viel vielfältiger sein, beispielsweise Musik zu machen. Oder beispielsweise kreativ zu sein. Und auch optisch kann Schönheit sehr verschieden aussehen. Also, ich möchte es einfach vielleicht mitgeben, auch als Mann, du doch mal probieren, das zu entdecken für dich. Was könnte Gott gemeint haben mit Schönheit über deinem Leben? Und was hat jetzt Jesus mit all dem zu tun? Wenn wir Galater 3, 28 lesen, dann lesen wir dort, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins mit Jesus Christus. Ihr seid eins. Also Jesus hat die alte Ordnung wiederhergestellt, so wie sich Gott gedacht hat. Er hat Ebenbürtigkeit und Ebenwürdigkeit von der Frau wiederhergestellt, dass wir uns eben wieder dürfen auf Augenhöhe begegnen. Und wir leben nach wie vor in der Spannung von dieser Welt, wo die beiden Geschlechter gegeneinander ausgespielt werden. Aber wir dürfen wissen, Jesus hat die Frau erlöst. Jesus hat uns erlöst, die Männer genauso. Und wenn ihr euch die Eigenschaften anschaut, dann seht ihr, hey, das hat zuerst mal nichts damit zu tun, was du schaffst, was dir für ein Familienmodell lebt. Oder es heisst auch nichts über deine Begabungen. Also, wenn du jetzt als Mann gerne deine Fingernägel lackierst, kannst du im Fall genau gleich die göttliche Berufung ausschöpfen. Und wenn du als Frau gerne in der Werkstatt rumschräubelst, hast du genau die gleiche Möglichkeit, dein Potenzial in der Weiblichkeit von Gott auszuschöpfen. Und ich glaube, wir tun uns darum wirklich nicht gefallen, die Klischees zu bewirtschaften. Und ich möchte einfach zum Schluss von dieser Serie nochmal das Zitat von Nancy Piercy zeigen, das Benni vor zwei Wochen auch schon euch gezeigt hat. Christen sollten die Ersten sein, die Kinder fördern und unterstützen, die nicht ins Bild passen, indem sie die Vielfalt der Gaben und Temperamente im Leib Christi betonen. Und ich möchte euch bitten, hey, nehmt euch einen Moment Zeit und fragt euch, hinter welchen Stereotypen habe ich mich vielleicht versteckt in den letzten paar Jahren oder überhaupt in meinem ganzen Leben? Welche Weiblichkeit oder Männlichkeit, die Gott uns auferlegt hat, habe ich vielleicht wirklich negiert besetzt oder habe ich überhaupt nicht gesehen, dass es vielleicht etwas wäre, was ich für mich entdecken oder für das Reich Gottes entdecken könnte? Und lasst auch Gott zu euch noch reden, hey, was möchtest du mir noch zeigen über mein Leben, wo ich noch nie ausgeschöpft habe, wo ich dich noch besser widerspiegeln kann? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du Mann und Frau geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns nicht gleich gemacht hast, aber dass du uns einfach zur perfekten Gemeinschaft geschaffen hast, zur Ergänzung voneinander. Dass wir dürfen zueinander passen und in der Gemeinschaft dich widerspiegeln. Dass wir in der Gemeinschaft dich widerspiegeln, wenn wir nicht gegeneinander sind, sondern füreinander. Danke, dass du die Ordnung wieder hergestellt hast. Dass die Männer nicht mehr über uns herrschen und die Frauen wieder dürfen ein ebenwürdiges gegenüber sein. Danke vielmals, dass du jedem von uns auch zeigst, wo wir in unserem Leben dürfen, die Weiblichkeit oder die Männlichkeit neu entdecken und was du wirklich damit gemeint hast. Amen.